Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 7. Episode von Trekkäse. Heute in leicht kleinerer Runde, denn Elle ist heute nicht da. Die hat heute leider keine Zeit. Aber der Rest der Mannschaft ist vollständig erschienen. Hallo, Frau Dunderkloppen.
Hallo.
Und der DJ ist auch da.
Guten Abend.
Wir wollen heute die Episode 102 Karten und Legenden oder Maps and Legends auf Englisch besprechen. Bevor wir das tun, haben wir aber Feedback bekommen. Genau genommen, du, Britt, hast Feedback bekommen von einem Hörer von uns.
Ja, ein Hörer, und zwar über Twitter kam das, von Hein, liebe Grüße. Er hört uns, um unter anderem Deutsch zu lernen. Und das fand ich ganz toll, finde ich großartig sowas. Und bestimmt auch viel spannender als so ein langweiliger Hörtext irgendwie von einer CD oder so. Also ist fleißig dabei und ich finde das immer sehr bewundernswert, denn ich weiß es ja von mir, ich rede ja auch immer wahnsinnig schnell. Ja, also da dann mitzukommen, auch wenn man vielleicht mal im Thema springt oder so, ja, aber hört sich das regelmäßig und gerne an und schnappt dabei deutsche Vokabeln auf.
Aber wir springen doch nicht zwischen den Themen und wir reden doch auch überhaupt nicht schnell, wir beide doch nicht.
Es gibt zumindest einen groben roten Faden bei uns, das ist ja schon mal positiv. Und ob Elle und ich dann vielleicht mal kurz einen Ausschweif oder Ausflug woanders hin machen, ach, dann ist das halt so.
Der gute Headcanon, brauche ich.
Genau.
Ja, ja.
Ja, aber da haben wir uns sehr drüber, beziehungsweise auch ich natürlich sehr drüber gefreut.
Dann gehen wir weiter zu den News, denn es sind neue Folgentitel bekannt gegeben worden, nämlich die für die Episoden 104 und 105. Zumindest auf Englisch. 104 heißt Absolute Candor und 105 heißt Stardust City Wreck. Was auch immer das alles bedeuten mag.
Mhm. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, was ist denn Candor? Candor? Ein Name. Ein Planet.
Ja.
Ein was auch immer.
Ansonsten
also muss ich es kennen.
Nee.
Candor heißt Aufrichtigkeit.
Okay, also absolute Aufrichtigkeit. Okay. Vielleicht siehst du, so lernen wir auch noch Englisch. Sehr gut.
Genau. Es gibt Leute, die nutzen unseren Podcast, um Deutsch zu lernen. Wir nutzen den Podcast, um Englisch zu lernen. Listen and repeat. dann gab es außerdem noch einen großen Batch an neuen Promo-Fotos, die findet ihr bei den Kollegen von Trekcore, das haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Einen ganzen Haufen Fotos zu den Folgen 102 und 103 und dann auch noch zu 104 und folgende. Dazu muss man sagen, einige der Fotos, die bei Trekcore mit Folge 102 gelabelt sind, sind definitiv nicht 102, sondern 103, also aus der Episode die nächste Woche veröffentlicht wird. Von dem her muss man das alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Was ich aber bestätigen kann, das Foto aus 103 von Jonathan Del Arco als Hugh, ja, er kommt in der Episode 3 vor. Das können wir das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Genauso die anderen Sachen, die mit 103 gelabelt sind, sind auch definitiv 103. Und in den weiteren Fotos sehen wir, dass Elnor, gespielt von Eva Gora, in Einzel 4 offenbar vorkommt. Werden wir dann in 2 Wochen sehen und in Folge 105 werden wir dann offenbar das erste Mal Jerry Ryan sehen als unsere Borg-Mama.
Wir hatten ja zu ihr übrigens jetzt auch noch mal weitere Infos gekriegt. Das würde jetzt ein bisschen spoilern, aber ich meine, wir spoilern hier die ganze Zeit. Und zwar, dass nämlich sie ja wohl Teil von diesen Rangers ist. Ja. Habt ihr das mitgekriegt? Nee.
Ja, ich habe das schon gelesen, ja.
Okay, dann vertagen wir das auf einzelne.
Also ich versuche eigentlich nicht aus allen irgendwie Sachen möglichst rauszuhalten, die irgendwie die weiteren Sachen der Staffel irgendwie vorstellen, also so Promo-Fotos, okay. Mhm. Trailer gucke ich mir an, wenn ich dazu komme, bin ich aber jetzt so, ich muss den Trailer sehen. Das habe ich eigentlich nicht so, weil die halt immer relativ viel raushauen, gerade wenn sie irgendwie so 2 Minuten Trailer raushauen, denkt man teilweise, es ist zwar schön, aber so viel will ich mich dann doch nicht spoilern lassen. Fotos sind in Ordnung, weil da kann man oft nicht so viel drauf sehen, aber die ganzen anderen Sachen versuche ich eigentlich zu vermeiden. Ich meide donnerstags auch konsequent Twitter. Also aktuell ist noch nicht so schlimm, weil ich weiß ja, was in Folge 2 und 3 passiert. Von dem sind das halt keine Spoiler, aber dann, wenn Folge 104, also 104 kommt, dann werde ich Twitter den ganzen Donnerstag meiden, um halt nicht gespoilert zu werden, denn ab 9 Uhr deutscher Zeit, müsste das roundabout sein, ist die Folge in den USA online und ab da laufen einem natürlich dann auf Twitter ständig irgendwo Fotos und sonstige Sachen über den Weg und deswegen meide ich das zumindest so bis 1 Uhr Freitagmorgen, weil ich bin so jemand, ich gucke nachts die Folge um 0 Uhr, wenn Amazon sie online stellt. Wie sieht das bei euch aus?
Ich habe das diese Woche zufällig gemacht, weil ich irgendwie relativ früh im Bett war und plötzlich um 1:30 noch mal aufgewacht war. Und dann dachte ich mir so, scheiß drauf, ich gucke die jetzt erst mal, bevor ich mich wieder umdrehe und versuche weiter zu schlafen.
Ja, also wenn ich nicht schlafe und meistens mache ich das um 12 noch nicht, dann gucke ich sie auch. So kurz nachdem sie drin steht, ja. Wobei ich muss dazu sagen, meine Teilnahme muss ich echt mal loben. Wenig Spoiler. Also die halten sich wacker, da wird auch echt Rücksicht genommen. Also das ist bei anderen Dingen nicht so, aber bei PK halten sich echt viele dran und auch viele taggen. Das heißt, wenn du den Begriff oder den Hashtag gemutet hast, dann siehst du das ja auch nicht.
Ja, ich folge Star Trek CBS und CBS All Access und TrekCore auf Twitter.
Ja, ich ja auch. Ja.
Und ich habe den Hashtag nicht gemutet, deswegen kommt das rein. Dann gibt es noch eine weitere kleine News, denn CBS und Deadline.com haben zusammen einen offiziellen Star Trek PK-Podcast gestartet. Wir haben euch die erste Episode mal verlinkt. Selber habe ich noch nicht reinhören können. Müssen wir mal gucken, was uns da erwartet.
Aber weißt du, wer das macht?
Ich habe es in der Tat nur gesehen, finde die Webseite ist überfrachtet mit hier Cookie-Banner und hier Werbung und da Werbung.
Aber machen die dann damit Werbung, dass die Schauspieler kommen, oder?
Ich habe nur die Meldung gesehen und habe sie entsprechend mit aufgenommen, weil es sicherlich den einen oder anderen interessiert. Für mich war die Webseite mit viel zu viel Werbung und anderem Kram überfrachtet, sodass ich das jeder Instinkt mir gesagt hat, okay, Tab schließen.
Okay. Okay.
So viel zu den News. Und damit steigen wir dann ein in die Folge, die erstmal mit einem Rückblick beginnt, denn wir sehen, was am First Contact Day auf Utopia Planitia passiert ist.
Ja.
Und lernen, die Androiden verstehen keine Witze.
Was übrigens auch wieder ein sehr schöner Rückbezug ist auf Data, weil wir ja ständig in TNG die Szenen haben, wo Data entweder einen Witz erzählt bekommt und ihn nicht versteht oder versucht, einen Witz zu erzählen und er ist nie witzig.
Und genau.
Hell yeah.
Genau.
Und die Androiden werden auch, man möchte fast sagen, wie Abfall behandelt. So, ja, hier, das sind unsere Arbeitssklaven, macht mal. Ihr seid nichts wert, ihr seid ersetzbar. Das ist so alles, was so durchschwingt. Man redet in ihrer Anwesenheit abfällig.
Auch schon diese Begrüßung. Good morning, Plastic People. Ja, also.
Genau. Und das ist halt, ersetzt ein Stück weit das fort, was wir in Voyager gesehen haben, was mit dem ausgemusterten MHN Generation 1, also mit unserem klassischen Doktor, passiert ist, der halt ja auch da dann abkommandiert wurde, um irgendwie Plasmaleitung zu schrubben. Das passt mehr oder minder perfekt in dieses Ding rein.
Ja, also im Grunde ja das, was wir auch schon vermutet hatten, als wir über den Trailer damals gesprochen haben, nichts anderes als bessere Sklaven, ja.
Ja. Und das Schöne ist, da es Maschinen sind, braucht man sich noch nicht mehr über sowas wie Rechte Gedanken zu machen.
Genau.
Ja.
Ein aufgemotzter Toaster. Letztlich. Ja. Um Captain Janeway zu zitieren, wie sie über ihren Replikator redet.
Ja. Gut, aber das ist nochmal was anderes.
Ja, das ist ganz nochmal was anderes. Aber spielt da so ein Stück weit mit rein. Und wir sehen dann, dass er, ja, offenbar, also recht ähnlich wie, wie hieß die noch in Discovery?
Ja, du meinst, die dann, Spoiler, gestorben ist?
Genau.
Ja.
Die auch irgendwie irgendwas im Auge blinken hat und dann so genauso was Ähnliches sehen wir halt auch da wieder. Und dann benutzt F8, hackt halt die Computer und bringt sich dann am Ende selber um. Und da ist dann halt so die Frage, so warum macht er das? Also ich meine, zum einen, es wird irgendwie gefühlt, also nach dem, was man sieht und was wir auch schon gehört haben, mehr oder minder alles auf Utopia Planitia zerstört. Also warum bringt er sich noch selber um?
Ich
habe da eine Theorie.
Ich habe da auch eine Theorie und die hat mit drei Gesetzen zu tun.
Also dann lassen wir erstmal TJ ausreden.
Also ich habe da eine Theorie gelesen, die ging in die Richtung, dass es Teil der Umprogrammierung war, damit quasi genau diese nicht zurückverfolgt werden kann, wo die herkam. Dass sich die übernommenen Synths quasi eben selbst zerstört haben, um sicherzugehen, dass ihre anscheinend ja oder womöglich ja nicht positronischen Gehirne eben so weit zerstört sind, dass keiner nachvollziehen kann, selbst wenn man irgendwie die aus der brennenden Marsatmosphäre holt.
Also quasi ähnlich wie sich enttarnte Spione mit Gift selber umbringen, damit sie nicht befragt
werden. So in der Art, genau.
Genau, das wär eine Variante. Oder es hängt zusammen mit den drei Gesetzen der Robotik von Isaac Asimov. Mhm. Weil Gesetz 1 besagt, ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen.
Mhm.
Und das, was F8 da ja macht, widerspricht dem ja.
Aber dann würde er sich ja zu spät zerstören.
Das ist halt die Frage.
Weil der Schaden ist ja schon angerichtet.
Der Schaden ist schon angerichtet. Wir kennen das ja in der Voyager-Episode Latent Images. Das ist, glaube ich, Staffel 5 oder so. 5 oder 6, wo der Doktor so ein Problem mit seinen ethischen Subroutinen hat. Das ist halt so, dass in dem Moment vielleicht dieser Override, der halt F.A. hat durchdrehen lassen, so Programm zu Ende, schaltet sich ab und er merkt so, oh Scheiße, was habe ich hier getan? Boom.
Und also da würde auch meine Theorie ein bisschen einhaken, insofern, als dass, also ich glaube, ich habe auch eher so die Theorie wie TJ. Die Frage ist natürlich, durch diese Inszenierung, die wir ja auch sehen, dass die Waffe sich an den Kopf halten und sich in den Kopf schießen, ja, soll ja auch so ein bisschen uns nahegelegt werden oder impliziert werden, dass diese Computer oder Androiden ein Bewusstsein haben und vielleicht auch aus Reue oder irgendwelchen Gefühlsgeschichten heraus sich halt umbringen, in Anführungszeichen, ja. Also die Waffe an den Kopf halten, das ist ja eigentlich was wir mit ganz viel Emotionen irgendwie assoziieren, ja. Und genau das hat ja so ein Android nicht, Ja, also ich glaube nicht, dass die sich umbringen aus Verzweiflung oder aus schlechtem Gewissen oder sonst irgendwas, sondern ich glaube schon, dass da eine, dass die halt emotionslos sind und dass das einfach eine Konsequenz der letzten Logik war, nämlich eben zerstören, damit man nicht nachvollziehen kann oder zurückverfolgen kann, was da passiert ist. Und ich glaube, der Befehl kam dann wahrscheinlich auch von dem, der überschrieben hat. Oder denjenigen, die überschrieben haben. Und ich glaube aber, wir als Zuschauer sollen eben auf die falsche Fährte geführt werden und das mit Emotionalem verbinden, weißt du? Und das ist es aber, glaube ich, echt nicht. Und bei dir wäre es ja auch eigentlich, eigentlich doch dann Logik, ja. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und dann ist auch die Frage, warum schießen sie sich halt in den Kopf? Und nicht, nehmen nicht irgendwie eine andere Variante, aber wahrscheinlich ist das da, wo der zentrale Speicher sitzt, ja. Und wenn der zerstört werden soll, dann wird halt in den Kopf geschossen.
Ja, und
weil man könnte ja auch sagen, die können ja auch verbrennen einfach und gut ist, ja. Aber ich glaube, die Chance, dass dann was restauriert, nee, restauriert nicht, wie sagt man, rekonstruiert werden kann, ist, glaube ich, recht hoch.
Mhm. Und was halt auch so ein Stück weit damit reinspielen könnte, ist, er imitiert ja vorher auch Menschen genauso schlecht wie Data, das am in den ersten zwei Staffeln
also gemacht hat. Also das sieht man halt ja dran, genau.
In dieses Hell yeah.
Ja, und aber daran sieht man ja auch eben, dass genau Emotionen nicht vorhanden sind.
Genau. Werden wir sicherlich irgendwann im Laufe der Staffel noch lernen. Die restliche Episode teilt sich im Wesentlichen in zwei große Handlungsstränge. Einmal der Handlungsstrang auf der Erde rund um Picard, der halt den Tod von Darsh weiter erforscht. Und dann ein zweiter Handlungsstrang, der sich halt auf dem Bockkurs abspielt. Wir werden jetzt die Episode nicht chronologisch durchgehen, sondern uns halt die wichtigsten Punkte rauspicken und das halt anhand dieser Storylines. Und das geht halt damit los, dass Picard von seinen romulanischen Mitbewohnern, wie wir später erfahren, offenbar beide Mitglieder des Taishi Ya,
oder ehemalige
Mitglieder des Taishi Ya, erzählen über eine Geheimorganisation namens Jad Vash. Die haben offenbar ein gehöriges Problem mit allem, was irgendwie künstliche Intelligenz, Androiden, Cybernetics und sonst alles ist, also kurzum, alles, was irgendwie wie ein Androide oder ein Borg aussieht.
Mhm. Und irgendwie auch künstliche Intelligenz, ja.
Genau, und Laris und Jabbat stellen halt auch raus, hey, ja, also ich weiß nicht, ob es euch jemals, also so nach dem Motto, also du Jean-Luc, ich weiß nicht, ob du es jemals so gemerkt hast, aber romulanische Computer dürfen nur rechnen. Wir haben keine künstlichen Intelligenzen, wir haben keine Androiden. Wir machen sowas nicht. Und Jad Vash ist halt so der Grund dafür, so ein alter Geheimbund.
Angeblich tausende von Jahren schon alt, ja.
Genau. Und
was ich ja nicht glaube, aber ja.
Genau, und der sich nicht für interstellare Verträge interessiert und eigentlich mehr oder minder überall im Dunkeln agiert.
Und auch nur, also, und wird auch so als der schwarze Mann so verkauft, weißt du? Also, das ist das, womit man Kindern Angst macht, ja. Genau. Also, weil man denkt ja immer, der Taishi Ya sei die Geheimpolizei von Romulus. Aber eigentlich, wenn es sowas gibt wie eine Geheimpolizei, so geheim, dass eigentlich keiner von weiß, dann ist es der Jad Vash, ja.
Genau, und viele Sachen, die halt über Jad Vash erzählt werden, kommen einem so seltsam bekannt vor, wenn wir an Sektion 31 denken.
Richtig, und da setzt meine Theorie auch ein. Ich fand diese Idee von Jad Vash halt schon mal sehr spannend. Ich fand auch die Erklärung sehr spannend, dass eben gesagt wird, Jad Vash heißt eigentlich, also was heißt das, haben wir gesagt, irgendwas mit Tod, gell? Genau, weil wer kann ein Geheimnis besser für sich behalten als der Tod? Also, weißt du? Also, fand ich sehr, eine sehr schöne Logik. Auch die Referenz zur romulanischen Gesellschaft. Wir haben das ja immer mitbekommen, so von wegen, dass da eben die ganzen, also teilweise keine künstlichen Intelligenzen vorhanden sind, etc. Das fand ich jetzt aber auch schön, dass wir da einfach mal so durch so einen Nebensatz im Grunde so einen Einblick bekommen haben in die romulanische Kultur. Denn da wissen wir eigentlich verhältnismäßig wenig. Ja, die Romulaner waren halt immer nur die Bösen.
Insbesondere im Verhältnis dazu, wie oft sie eigentlich auftauchen im bisherigen Canon.
Ja. Aber sie waren halt immer nur
geheimnisvollen, genau, die geheimnisvollen und eigentlich nur ziemlich bösen und
richtig.
Genaueres wissen wir gar nicht.
Ja, also deswegen, das fand ich schön, dass wir da so ein bisschen Einblick bekommen haben. Wir kriegen ja jetzt auch in dieser Serie wahrscheinlich, so wie wir das bisher mitbekommen haben, einfach auch verschiedene Typen von Romulanern zu sehen. Ich meine, wir haben die beiden, ich vergesse immer die Namen, Marcel.
Laris und Jabba.
Ja, danke.
Wo man schon sieht, so, die sind offenbar zwei Sorten Romulaner, weil sie, Laris, hat halt eine Stirn, wie wir sie halt von Menschen kennen, wie wir sie auch von Vulkaniern kennen. Und Jabba hat halt da ja relativ massiven, eine massive Platte oben. Ja, obendrauf. Ja. Und
aber auch nicht nur optisch, sondern die sind halt auch einfach so im Grunde wie du und ich, ja. Ich meine, die betreiben einen Weinberg und irgendwie, gut, die waren mal im Militär beziehungsweise im Geheimdienst, das erfahren wir dann auch mal so nebenbei. Aber im Grunde.
Wie wir das erfahren, das finde ich recht lustig, weil Laris erzählt so, ja, also damals meine erste Kontaktperson beim
Kalchia, ja, das ist so schön.
Wo er dann sagt, jo, das war meine Mutter und die war dann irgendwann besoffen mit romulanischem Ale, das war mein Vater.
Das war mein Vater. Ja, es war sehr schön. Ich finde, die beiden haben, das ist das, was ihr letzte Woche schon gesagt habt, die beiden haben schon eine sehr schöne Komik. Das
wie
passt
so ein
sehr
altes
gut.
Ehepaar.
Mhm.
Ja. Manchmal frage ich mich, ob sie nicht das genau auch darstellen.
Naja, klar, die sind ja zusammen. Das wissen wir ja.
Genau, das ist, auch in Episode 1 oder 3 wirklich so ins Detail gegangen, aber offensichtlich, die beiden kennen sich relativ gut und so wie Laris auch redet, so wird man, oder so redet man ja klischeehaft oftmals über seine Schwiegereltern.
Ja.
Ich kann da übrigens, das wäre Beta kennen, aber das möchte ich dann euch doch noch empfehlen, ja. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Picard-Comic-Serie sind 3 Stück Countdown. Das ist ja das Prequel im Grunde zu dieser Serie. Und da kommen ein paar Figuren vor und wird zu verschiedenen Figuren mehr erzählt und eben auch zu diesen beiden. Also wir wissen, dass die zusammen sind.
Da bin ich nur noch nicht dazu.
Außerdem ist sie ja auch. Genau. Außerdem ist er ja, glaube ich, auch ihr Ehemann, weil sie sagt ja dann so, als er dann so sagt später, dass als Picard später sagt, er möchte doch irgendwie, also quasi, meinte, du kannst irgendwie nicht gehen, du brauchst Leute, die dich beschützen und er dann so, ja, wir kommen mit und die so, was? Nein, wir bleiben hier, nimm ihn mit, weißt du, so nach dem, fand ich sehr schön. Da sagt sie doch, glaube ich, auch mein Mann, oder nicht?
Nee, immer nur him oder den da.
Okay.
Ja.
Genau.
Dann, aber ich denke, also die sind schon zusammen, ja. Also.
Dann diese Szene geht mehr oder minder fließend über in Volaris und Picard dann halt das Apartment von Dash untersuchen mit lustigen, verbotenen romulanischen Techniken. Molekulare Rekonstruktion, wo dann halt Picard, weißt du eigentlich, dass das illegal ist? So, ja, und? Was interessiert mich das? Bin ich.
Was? Nein, war mir nicht bewusst, so in der Richtung meinst du mehr so.
Genau,
und aber Picard, mit einem Unterton, dass man schon merkt, so nein, eigentlich ist es mir egal.
Na, und Picard, der sagt, ja, aber die Ergebnisse sind doch bestenfalls unzuverlässig, die da rauskommen. Und so, ja, das wollten wir euch glauben lassen.
Genau, das ist so schön. Also, man muss auch sagen, in dieser Szene, es war sehr, sehr viel Technobubble. Ich habe auch ganz vieles davon einfach nur so, zur Kenntnis genommen und oder überhört. Mir war dann wichtig, was das Resultat aus dem Technobubble war.
Ja. Und diese wunderbare Situationskomik, die da drin ist. Denn offenbar, man hat durchaus das ein oder andere Geheimnis noch voreinander, kann sich aber auch sowas wie, ja, das wollten wir euch glauben lassen oder so. Mehr oder minder so, ja, schön, du hast gerade was Schönes, Dummes gesagt. Ich kann dir das auch direkt ins Gesicht sagen, weil wir verstehen uns ja so gut. Und nachdem sie dann halt irgendwie festgestellt haben, so, hier wurde geschrubbt und mit irgendwelchen Leptonen, das irgendwie Technobubble. Ist auch, glaube ich, komplett egal, wie nur wissen sie, okay.
Genau, nur das Ergebnis ist wichtig.
Da wurde sauber gemacht. Das ist
genau,
das Wichtige.
Und zwar war eben so, dass halt eben diese in der Föderation verbotene romulanische Technik keine Chance hat, das nachzuvollziehen, was dort passiert.
Genau.
Das finde ich schon wichtig.
Ja, und der Durchschnittsbenutzer es nicht bemerken würde.
Ja, genau.
Also das zeigt, dass dass Laris offenbar nicht so unser Durchschnittsteilschi-Agent.
Naja, gut, wenn sie, na, ich glaube, der Durchschnittsnutzer, ja, aber vielleicht nicht der Durchschnittsteilschi, ja.
Auf jeden Fall gucken sie dann halt noch weiter und graben im digitalen Assistenten von Dash, der halt auch gelöscht ist und alles sieht irgendwie gleich aus und da, so ein Motto, da finden wir nie was drin.
Weil sie meint, der Index ist gelöscht, genau.
Genau, der Index ist gelöscht. Und was aber nicht gelöscht wurde, ist das Fehlerprotokoll. Wie es immer so ist, irgendwas wird immer übersehen. Wir kennen es aus jeder guten CSI-Folge. Alles wird geschrubbt, aber unter der Fußleiste haben wir vergessen zu schrubben.
Genau, und da ist noch das...
Genau, da ist noch das
von der Person, die angeblich gar nicht gestorben ist.
Genau.
Oder so ähnlich.
Und ja. Wir lernen halt, Computer im 24. Jahrhundert haben immer noch die gleichen, oder digitale Assistenten im 24. Jahrhundert haben immer noch das gleiche Problem wie digitale Assistenten heute. Sie verwechseln Personen.
Na gut, in dem Fall ist es ja aber auch so, die sind ja hundertprozentig genetisch identisch. Also es ist ja nicht so, als ob die jetzt dich und mich verwechseln würden, sondern es geht schon um Zwillinge.
Was halt aber interessant ist, dass der Assistent so, da kommt ein Com-Signal von außen rein und der denkt, dass sein Eigentümer im Com-Signal ist. Und mir denkt so, Computer sollte ein bisschen intelligenter sein als das.
Ja, ich weiß halt aber nicht und das ist dann wieder die Frage und dann fängt der Technobubble wieder an mit Hinterfragen. Ich glaube, das ist schlecht, sowas am besten gar nicht erst hinterfragen, so ein Kram. Aber dann ist die Frage, wie dann, also wenn man sich dann einloggt, um so eine Nachricht zu senden, was wird dann als Identifikationsprotokoll benutzt? Offensichtlich ja irgendein Teil der DNA, weil sonst würde es ja keinen Sinn ergeben.
Oder,
also Fingerabdruck oder Gesichtsscan oder
richtig,
genau. Sonst würde das ja keinen Sinn ergeben.
Also genau, es geht schon um die optischen Merkmale vor allem.
Auf jeden Fall das Wichtige, was wir halt daraus lernen, das Signal kam von irgendwo off planet, also von irgendwo nicht von der Erde. Gut, wir wissen woher, es kam aus dem Borg-Kubus, aber jetzt lernt halt auch Picard, okay, ist nicht auf dem Planeten. Anschließend wird halt noch ein bisschen weiter gegraben, denn unsere werte Frau Doktor hat ein wenig in Dashs Leben gegraben und hat halt festgestellt, so ja, die ist bei uns akzeptiert worden und sie war der perfekte Bewerber, halt ein bisschen zu perfekt und sie hat halt festgestellt, so ja, die hat einen Uni-Abschluss, aber es gibt keinen Beweis, dass die jemals auf dieser Uni war und ihr ganzes Leben ist vor 3 Jahren erfunden worden.
Und da
genau,
frage
beziehungsweise
ich mich,
so ein bisschen ihr nachvollziehbares Leben hat vor 3 Jahren erst angefangen.
Und da frage ich mich natürlich, weiß Dash denn eigentlich selber das? Und ich glaube, nein. Ich glaube, Dash und auch Soji, glaube ich, sind sich eben dessen nicht bewusst. Die haben die Erinnerungen, so wie wenn sie eben jetzt, keine Ahnung, 25 wären oder 21 oder wie alt die auch immer sind, ja, weißt du so. Aber eben, und dass die aber vor 3 Jahren erst ins Leben gerufen wurden, das wissen sie halt selbst nicht.
Nee, das passt ja auch rein, weil ich meine, wenn sie halt Androiden aus Fleisch und Blut sind, die halt genauso aussehen und handeln wie ein Mensch, passt gerade in einer Zeit, wo Androiden geächtet sind, passt es ja auch da rein, dass man ihnen halt Erinnerungen gibt, dass sie halt nicht wissen, dass sie Androiden sind, um halt nicht aufzufallen.
Ja, das ist eben, das ist ja dieses, ist sie schon aktiviert? Und so, nee, eben nicht, ja. Hier auch nochmal die Kurzreferenz zu Asimov, denn die Doktorin hat, als sie sich mit Picard unterhält, ein Buch von Isaac Asimov in der Hand, ein bekannter, also wer ihn nicht kennt, shame on you, muss ich jetzt mal kurz so sagen, wer in Sci-Fi unterwegs ist, sollte den Namen zumindest mal gehört haben, ein bekannter Science-Fiction-Autor, der auch den Begriff Roboter im Grunde geprägt hat für die Science-Fiction und der unter anderem eben, weil du von den 3 Robotergesetzen gesprochen hast.
Genau, die hat er 1942 bereits in seiner Erzählung Runaround postuliert. Und die lauten halt, das erste Gesetz, ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Zweite Gesetz, ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz. Drittes Gesetz, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht.
Mhm. Und im Zuge dessen wird auch Ghost in the Machine als Stichwort genannt. Auch das von Asimov, da gibt es ein relativ langes Zitat, wo er eben im Grunde sagt, dass es, seitdem es Computer gibt, es auch immer sozusagen diese Geister in der Maschine, in der Matrix quasi gegeben hat, dass also Zufallssegmente von Code sich zusammenprobiert haben und unerwartete Protokolle geformt haben, was schlussendlich dann den Sprung von einer nicht denkenden Maschine hin zu einer sich selbstbewusst werdenden künstlichen Intelligenz mit vermeintlicher Seele als Evolution im Grunde der Maschine nahelegt. Ja, also dieses Ghost in the Machine, dieses Zufallsanordnen von Code, das sieht er eben als Entwicklung. Und das ist natürlich, dass das hier auch referenziert wird, Asimov sowieso, ja, aber eben auch just dieses Ghost in the Machine finde ich so spannend, weil ich glaube, dass das was ist, worum ja diese ganze Picard-Serie geht und dass das auch ein Foreshadowing ist, denn wir haben hier ja ganz klar eben diese sich selbstbewusst seienden Androiden, wie zum Beispiel Data ja einer war, hat es ja auch erklagt vor dem Sternflottengericht im Grunde. Und im Direktvergleich dazu eben die anderen Androiden, wie jetzt eben hier auf dem Mars, beziehungsweise dann jetzt aktuell eben auch die Verbotenen. Da sagt ja auch die Doktorin, dass es eben nie gelungen ist, einen Androiden so zu erschaffen wie Data, der sich im Grunde selber bewusst ist.
Genau, es gibt eine TNG-Folge, die ein ähnliches, also Roboter, die halt so mehr oder minder self-aware werden und halt so einen Selbsterhaltungstrieb entwickeln. Da gibt es auch eine TNG-Folge dazu. Ich suche die gerade.
Dann lass mich kurz noch erwähnen, wir haben das letzte Woche auch schon erwähnt, die TNG-Folge mit Data, wo er quasi erklagt vor dem Sternflottengericht, dass er als Person angesehen werden kann und eben nicht nur als Stück Metall oder besserer Toaster, ist Measure of Man.
Ja.
Und die andere Episode,
Deutsch heißt sie übrigens, wem gehört Data?
Ja.
Und die Folge, die ich meine, ist die Folge 609. The Quality of Life oder Datas Hypothese auf Deutsch. Da geht es nämlich darum, dass so einfache Roboter, die halt eine Station reparieren, dann halt auf einmal nicht so funktionieren, also ihre Befehle nicht ausführen, weil sie halt so einen Selbsterhaltungstrieb entwickeln.
Mhm. Ja.
Verlinken wir euch auch mal, ist definitiv ein
schöne Ergänzung zu der Serie Picard.
Genau.
Mhm. Also das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, weil das eben jetzt hier auch vorkommt in dieser Szene. Natürlich sind es alles Easter Eggs und kleine Referenzen nach rechts und links, auch wie Picard dann zum Beispiel sagt, ja, Sci-Fi war eigentlich nie so seins. Ja, sehr, sehr schön. Das ist natürlich, klar ist es an uns gerichtet als Fans, ja. Und klar ist es Fanservice, aber ich finde es super. Mir gefällt das sehr gut.
Ja, es ist halt Fanservice, der halt nicht lästig ist. Es ist halt nicht so ein, ach hier, wir haken alle Checkboxen ab, die wir abhaken müssen, damit alle Leute glücklich sind, sondern das sind ja so viele kleine, so, warte mal, da war doch mal was. Ah, das war da, wo man halt auch als Die-Hard-Fan halt schmunzeln muss, wo man halt nichts. Es ist nicht so direkt so in-your-face-Fanservice.
Ja. Und ich meine ganz ehrlich, wenn man Star Trek-Fan ist, selbst wenn man nur in Anführungszeichen Star Trek-Fan ist, hat man vielleicht schon mal was von Asimov gehört. Und wenn nicht, dann kommt man jetzt vielleicht dazu und sagt sich, okay, ich lese mal in die Kurzgeschichten rein. Oder wenn einer sagt, mir kommt das irgendwie alles bekannt vor, was die da gesagt haben, ich kann es nur nicht einordnen. Vielleicht habt ihr den Film mit Will Smith gesehen, I, Robot. Da war das nämlich auch alles. Es basierte auf Asimov. Also vielleicht kennt ihr es daher auch. Ja, aber sowas finde ich halt immer sehr, sehr schön. Das macht viel Spaß.
Und das spielt ja auch ein Stück weit in die Diskussion rein, die wir heutzutage haben mit selbstfahrenden Autos. Was sollen die machen im Fall das?
Ja, absolut. Wo sich halt oder auch diese ganzen intelligenten Häuser und so schon, die dann auch selbstständig schon Dinge nachbestellen und was nicht alles. Also das sind ja auch so kleine Schritte in die gleiche Richtung.
Ja. Ja, dann, Science Fiction wird immer mehr zur Realität.
Genau, dann kriegen wir zu wissen, wer der alte Mann aus dem Trailer ist. Es ist nämlich Moritz und der war
Maurice.
Arzt. Oder Maurice, aber wirklich halt Moritz geschrieben, sowohl im Englischen als auch im Deutschen Untertitel. Und der war der Arzt auf der Stargazer und Picard will von ihm halt die Unterschrift kriegen, jo, du bist fit für die Arbeit.
Ja, er will ja wirklich, und das war mir eben nicht klar, ja. Ich hatte gedacht, ja, dann wird Picard dann ja vielleicht mal irgendwie so Freunde um sich scharren und dann geht's auf große Abenteuerreise oder so. Nee, nee, Picard möchte zurück in den Dienst der Sternenflotte. Das fand ich tatsächlich überraschend.
Na, wird's halt wirklich auf offiziellem Wege machen. Also er ist halt er ist halt doch immer noch der Picard, ein Stück weit, den wir halt aus TNG kennen, der halt alles bei The Book machen will. Und wenn ich sowas mache, dann muss ich es halt über den offiziellen Weg machen und will halt dafür die Zertifizierung haben und ist auch top in Schuss. Aber da gibt es ein Problem mit seinem Gehirn und auch da haben wir wieder Fanservice, nämlich in All Good Things hatte Picard schon das, haben wir schon gelernt, dass Picard am irimodischen Syndrom leidet.
So, und dann stand ich da und dachte, erstens, muss ich Maurice kennen? Ist der schon mal irgendwie vorgekommen? Ich hab's nur vergessen. Die Chance ist hoch. Zweitens, was war nochmal das irimodische Syndrom? Und dann erklärt natürlich Maurice Gott sei Dank ein paar Nebeneffekte so von wegen Träume, Halluzinationen, Appetitlosigkeit, bla bla.
Genau, in der Folge ist es nicht näher bezeichnet. Also es könnte halt eins von diversen sein, aber sie enden alle gleich, so nach dem Motto, wenn du Glück, und frag den halt auch, warum willst du überhaupt in Space raus? So, ja, hey, ich will wieder. Und der Doktor sagt dann auch so.
Wo er ja auch sagt, zurück in die Kälte, ja. Also offensichtlich ist Maurice kein Fan vom Weltraum.
Genau, offenkundig kein Fan mehr vom Weltraum. Und er sagt ihm auch sehr, wenn du Glück hast, bringt dich deine Mission um, bevor dich das Syndrom umbringt.
Ja, ich fand, das war das Krasseste. Ich so, wenn du Glück hast, stirbst du auf der Mission. Und ich so, okay. Ja.
Ja, genau. Auf jeden Fall waren die beiden zusammen auf der USS Stargazer. Und das sieht man, glaube ich, kaum tatsächlich im. Also, es ist. Kennen, dass Picard auf der Stargazer war, dass er dort halt eben auch erstes Kommando hatte.
Genau, sie kommt
eben
in
auch diese Verletzung, ja.
Genau, das Syndrom kennen wir halt aus All Good Things.
All Good Things, ja. Aber sonst.
Genau, nicht so viel. Und danach marschiert er dann. Im Starfleet Command ein und will halt mit dem CNC, also mit dem Commander-in-Chief reden, also dem Oberbefehlshaber und marschiert da mit einer, also neben dem so nach dem Motto, ja, ich habe einen Termin mit dem CNC und der am Empfang so und du heißt wie?
Ja, aber der am Empfang, muss da auch sagen, ist gefühlte 12. Also das ist ein ganz, ganz junger, also der war da, der ist, was weiß ich, maximal vielleicht 19 oder so oder 20. Also ganz, ganz junger Mensch, der halt den Picard, die Legende Picard, ja nicht kennt. Ich meine, Picard ist seit 20 Jahren außer Dienst. Ja?
14.
Genau.
Okay, seit 14 Jahren außer Dienst. Aber auf jeden Fall gefühlt so lange, wie der Mensch auf der Welt ist, ja. Also sinngemäß.
Genau, und hat halt natürlich eine gewisse Komik, so Picard, P-I-C-A-R-D.
Aber so ein bisschen angefressen ist er doch, oder? Habe ich das Gefühl gehabt. So ein bisschen
minimal.
wie kannst du dich erdreisten, mich nicht zu kennen?
Genau, und das spielt wunderbar in das nächste rein, wo er dann halt im Office ist und halt sagt so, ja, hier, das und das und Romulaner auf der Erde und alles.
Also dass Romulaner eben genau die infiltriert haben, die Erde, ja.
Genau, und hey, ich brauche ein Schiff. Und falls das zu auffällig ist, dass das Schiff von einem Admiral kommandiert wird, dann darfst du mich auch gerne zum Captain degradieren. Mhm. Wo ich mir halt denke, so, Alter.
Also es ist schon, ich wäre auch sauer gewesen anstelle der Admiralin, weil sie sagt ja dann diese Hybris. Und das ist es auch, das ist absolute Hybris, ja. Also ich
so ein brutal
arrogantes Arschloch, ja. Also Macht hier ist irgendwie seit 14 Jahren nicht mal auf der Oberfläche aufgetaucht, hat alles versaut, in Anführungszeichen. Gibt dann noch dieses scheiß Interview, in Anführungszeichen, okay, ich darf nicht flauchen, gibt noch dieses blöde Interview, wo er im Grunde behauptet, dass Starfleet, das ich liebe und wo ich arbeite, der letzte Mist ist. Und dann erwartet er auch noch, dass er hier einfach reinmarschieren kann und ein Schiff kriegt und Leute auch noch unter sich gestellt bekommt, um sie zu befehlen. Der hat ja wohl ein A offen. So,
und dass es halt auch überhaupt nicht auffällt, wenn halt ein Captain das Schiff degradiert, denkt so.
Also alleine,
wenn man weiß, dass Picard dieses Schiff kommandiert, allein das fällt doch auf.
Ja, aber also alleine, aber das, weißt du, der hat ja wirklich mit einer Selbstverständlichkeit erwartet, dass er jetzt dieses Schiff bekommt, ja. Und ich meine, selbst wenn die Freunde sind, und offensichtlich ist er ja zu einer Admiralin gegangen, die er ja auch irgendwie so ein bisschen kannte und sympathisch fand und so, wo er wahrscheinlich gedacht hat, ach, hat vielleicht auch noch ein bisschen Stein im Brett, ja. Und dass die dann so reagiert, das finde ich total nachvollziehbar.
Ja. Also halt,
ich verstehe auch Picard, der sagt, Starfleet ist nicht mehr Starfleet. Aber
und was an Starfleet halt nicht mehr Starfleet ist und was an der Föderation nicht mehr Föderation ist, kriegen wir dann anschließend vom CNC, nämlich Butter wunderbar aus Brot geschmiert, denn die Romulaner wurden im Stich gelassen, um die Einheit der Föderation sicherzustellen, weil es hatten halt ein paar Spezies hatten ein Problem damit, dass man seinen Feinden hilft, und deswegen hat sich halt die Föderation das Recht rausgenommen, über die Zukunft einer Spezies zu entscheiden, was halt Picard brutalst widerstrebt, und auch das ist etwas, was wir kennen, denn Star Trek 9 Insurrection oder auf Deutsch Der Aufstand handelt ja genau davon letztendlich.
Ja, aber da habe ich mal eine kurze Frage, eine Verständnisfrage, und zwar, sie sagt ja, dass eben 14 der Alliierten, sage ich jetzt mal, oder 14 Mitglieder der Föderation eben dafür gewesen sind, in der Abstimmung die Romulaner, also den Romulanern nicht weiter zu helfen, ja, und dass da also Diskussion innerhalb der Föderation war und dass an dieser Entscheidung im Grunde die Föderation drohte zu zerbrechen. Und
es haben nicht 14 entschieden, sondern es haben 14 gesagt, wenn wir denen weiterhelfen, sind wir raus.
Ja, aber dann ist meine Frage, und im gleichen Atem sagt sie ja noch, dass, dann sagt ja Picard, aber wir haben kein Recht über das Schicksal einer ganzen Spezies zu bestimmen, und dann sagt sie, wir haben in der Föderation oder ja in der Föderation tausende von Spezies, und da ist dann quasi eine Spezies im Grunde unwichtig, so, ja, also so von wegen, kennen wir auch schon von Toss oder von Spock, also das Wohl vieler im Vergleich zum Wohl von einem, aber was ich da nicht verstehe ist, 14 im Vergleich zu tausenden von Spezien ist so eine kleine Zahl. Wieso sollte denn wegen 14 Leuten, die ein bisschen aufmucken, da gleich die komplette Föderation dran zerbrechen? Also mir ist die Zahl zu gering. Oder
die Frage ist natürlich, was für welche sind es? Aber es ist halt auch ein Stück weit Vergleich zu der Situation, wie wir sie halt in der Europäischen Union seit 5 Jahren haben. Wo man ja auch
zum Beispiel auch
gar nicht mal der Brexit, sondern eigentlich mehr, wie wir in der Europäischen Union mit Flüchtlingen umgewurzelt haben. Wir machen unsere Grenzen dicht, damit die Europäische Union letztendlich bestehen bleibt, weil man hat es zwar nicht so deutlich gesagt, aber letztendlich ist ja genau das Handeln gewesen. Wenn wir halt die Flüchtlinge draußen halten, wenn es nichts zu verteilen gibt, können wir uns auch nicht über nichts streiten, was zu verteilen ist.
Ja, ja, ganz deutliche Parallelen zur. Und da haben wir wieder gutes Sci-Fi, wir sagen es immer wieder, spiegelt in Sci-Fi-Geschichten die aktuelle Realität wieder. Und es ist ja auch das, was sie gesagt haben, da warst du ja mit Elle auch live vor Ort, eben diese Frage, die sie ja auch dem Panel gestellt haben, ob es denn Anspielungen eben an die aktuellen Geschehnisse gibt und wo dann ja auch ein Picard und ein Chabon und so tatsächlich gesagt haben, ja, ja, absolut, also werdet auch das sehen, ja. Und wir hatten das letzte Folge mit Isolationspolitik etc. und wir haben es jetzt auch wieder, ja. Das Einzige, was mich daran ein bisschen wundert, ist tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, dass es doch sehr stark europäische Entwicklungen widerspiegelt. Natürlich gibt es ähnliche Entwicklungen auch in den USA, aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Picard so stark involviert war in die Entwicklung des Skripts. Aber ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass hier sehr viel mehr europäische Politik zum Beispiel widergespiegelt wird als eine amerikanische Politik, die doch eigentlich mehr im Mittelpunkt stehen sollte, da es ja eine amerikanische Serie ist.
Ja.
Also es gibt Parallelen, natürlich, klar,
also es ist,
aber irgendwie...
Es ist eine Mischung aus beiden, dieses uns ist egal, was um uns außenrum ist. Das ist ja eigentlich
in beiden so
typischste Trump-Politik.
Ja, ja, klar, logisch. Also da gibt es auf jeden Fall...
Und dieses halt so, hey, den müsste man vielleicht helfen, aber wir haben unsere eigenen Probleme, das interessiert uns gerade nicht. Das ist ja mehr so dieses... die europäische Herangehensweise an die
Ja, aber auf der anderen Seite hast du genau dasselbe auch in den USA halt mit Flüchtlingen aus Südamerika.
Ja, Border, genau. Border-Politik etc.
Ja.
Ja. Aber das ist schon sehr augenfällig, also generell.
Und auch so ein Stück weit wie Picard auch daran geht, so nach dem Motto, oh, ich weiß hier, was moralisch richtig ist und das muss so gemacht, ist es auch so ein Stück weit ein Spiegel für wie manche Leute Aktivisten an Themen heutzutage rangehen. Dass halt es durchaus streitbare Personen gibt. Und ich weiß, TJ, von dir wird gleich Widerspruch kommen dazu. Dass es ja manche Leute gibt, die von sich immer behaupten, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und genau das ist ja Picard in dem Moment. Jemand, der glaubt, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Also, beziehungsweise er ist halt wieder einfach genau an dem Punkt, er hat das Gefühl, er weiß genau, was jetzt richtig sie wäre. Ja.
Das ist ja auch das, was die Admiralin eben so als Hybris ansieht. Dieses absolute moralische Kompass, ja.
Ja.
Und ein Stück weit wird der Klimapolitik, das Beispiel mal zu nehmen, oftmals so diskutiert, dass es da halt ein Stück weit unversöhnliche Extrempositionen gibt. Und auch das haben wir in der Situation halt wieder so ein Stück weit. Aber ich denke mal, da werden wir im Laufe der Staffel noch so einiges zu wissen kriegen, wie schlecht es halt um den inneren Zustand der Föderation bestellt ist, was dann wahrscheinlich auch wunderbar so der Tie-In zur dritten Staffel von Discovery sein wird. Quintessenz, der CNC schmeißt Picard raus, so nach dem Motto, hier ist nicht länger dein Haus, tu das, was du am besten kannst, geh nach Hause.
Aber das ist auch echt bitter. Richtig, richtig bitter. Wie er dann so diese Rolltreppe runterfährt und du denkst nur so, oh, es kocht in ihm.
Ja. Und dann kommt es halt auf Chateau Picard so zu der Szene, so ja, ich mach's trotzdem, wo dann halt Larry sagt so, hast du den Verstand verloren? Und er dann halt so, ja, wieso jetzt? So eine dumme Idee kommt normalerweise nicht von dir, da muss irgendwas krumm sein. wo dann halt auch so schön rauskommt, dieses, was wir am Anfang schon mal angesprochen haben, dass die beiden sich halt wunderbar kappeln, so, ja, dann nimm den doch da mit.
Ja, genau. Und dann aber auch noch Picard so, die Weintraubenernte braucht viel mehr euren Schutz als ich.
Genau.
Ich so, hä? Okay.
Was aber auch wieder wunderbar in dieses überhebliche reinpasst. Und ich kann auf mich selber aufpassen. Ich brauche euch. Ja. Wo sie auch vorher, wo Larry ja vorher sagt, hey, nur der Tal Shiar kann dich vom Tal Shiar beschützen.
Ja. Genau. Und genau, das war das gewesen, was ich vorhin meinte. Nur der Tal Shiar kann ich vom Tal Shiar beschützen. Ja, wir kommen mit. Was? Das war nicht meine Logik. Ja, sehr schön.
Mhm.
Und Jabhat schlägt dann ja auch noch vor, ja, hier fragt doch Riker War of Geordi, und Picard sagt, nee, die würden es sofort machen aus Loyalität zu mir, aber das kann ich nicht. Dieses halt so, hey, ich habe Data schon verloren, ich will nicht noch mehr von meinen Freunden.
Genau, also dass sie für ihn quasi Karriere und Leib und Leben riskieren, das kann er halt nicht verantworten, das ist auch verständlich. Wobei ich natürlich in dem Moment dachte, ach, ich möchte die alle wiedersehen. Aber
und ja, wir werden sie sicherlich auch alle wiedersehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann sagt er, schlägt Jabhat halt vor, so, ja, hey, dann brauchst du halt jemanden, der nichts zu verlieren hat und dich abgrundtief hasst. Und er und so, jo, ich hab sie schon angerufen.
Ja, genau, das ist so großartig.
Und dann lernen wir
das ja auch übrigens, die Szene, wo er den alten Kommunikator auch rausholt, auch so ein bisschen Fanservice. Ja.
Und da lernen wir dann halt Ruffy kennen.
Eine ehemalige Mitstreiterin von Picard.
Genau, eine ehemalige Mitstreiterin.
Übrigens auch in den Comics, Countdown-Comics, bisschen mehr zu ihr erklärt, wenn ihr die lest.
Genau, und wir lernen sie auch noch in der nächsten Folge, die dann wieder mit einem Rückblick beginnen wird, ein bisschen näher kennen und wie die beiden zusammengearbeitet haben. Das kommt dann alles am Anfang von Staffel 3 und er kommt da halt
Folge
an.
Folge 3.
Was hast du gesagt? Folge?
Ja, du hast Staffel.
Staffel 3. Folge 3, meine ich.
Staffel 2 ist erst bestellt, also.
Genau. Also er kommt dann da halt mit einem Flugtaxi oder einem Shuttle-Taxi an, bringt halt eine Flasche Wein mit. Sie freut sich überhaupt nicht, ihn zu sehen, weil sie bedroht ihn gleich erstmal mit einer Waffe.
Und meinte halt, nimm das Taxi gleich, ruf's gleich wieder zurück und,
genau,
und geh dahin, wo du herkommst.
Genau, und verschwinde, und er dreht sich um und sagt, ja, geheime romulanische Operation auf der Erde. Sie sagt dann so, ist das der 86er?
Denn er trägt eine Flasche Wein, muss man dazu auch
sagen. Genau, er trägt eine Flasche Wein und dem Wein kann sie offenbar nicht widerstehen, weil sie kippt ihr Glas Wasser aus und sagt so, ja, komm her.
Das ist kein Glas, das ist eine Vase. Ich habe nämlich noch gedacht, was? Die kippt da jetzt einfach so, das, so weißt du, vom Wasser zu Wein so ein bisschen? Sehr schön.
Genau, also da merken wir halt, okay, alte Bekannte,
eine Vorgeschichte,
die die haben eine Vorgeschichte, die werden wir dann zum Teil in der nächsten Folge zu hören kriegen, und das ist dann so erstmal so alles rund um Picard, was auf der Erde spielt, mit
Kann ich
einer Ausnahme.
Ja. Okay. Ich weiß, dann sag die Ausnahme noch.
Die Ausnahme ist, wir sehen noch eine Szene offenbar bei Starfleet Intelligence, wo Commodore O eine optisch gesehen wahrscheinlich Vulkanierin mit dem CNC spricht. So, ja, hier Picard war gerade bei mir und hat behauptet, irgendwie die Romulaner drehen da irgendwie ein krummes Ding auf der Erde. Ich glaube zwar nicht dran, aber guck mal nach, nur dass wir sicher sind.
Mhm.
Und nach diesem Gespräch bestellt dann Commodore O Lieutenant Rizzo in ihr Büro und bespricht das halt mit ihr. Und da merken wir halt so, da spielt jemand ein doppeltes Spiel.
Mhm. Also irgendeine Form von Spionage. Spionage-Netzwerk.
Genau. Denn Lieutenant Rizzo, wie wir es dann weiterlernen, ist eine Romulanerin, die als Mensch verkleidet ist. Und halt auch entsprechend operativ so angepasst wurde, dass sie nicht auffällt. Und Commodore O kennt offenbar auch den Jadwarsch, weil die erwähnt ihn.
Ja, beziehungsweise, ja, sie sagt halt, dass Picard den Jadwarsch namentlich genannt hat. Also das ist schon eigentlich ein Problem, weil theoretisch sollte vom Jadwash also niemand was wissen, geschweige denn ein Mensch. Ja. Und wir erfahren aber auch, dass Rizzo, hast du gesagt? Oder ja, dass sie für dieses Jägerteam oder diese Tötungssquad oder wie auch immer man sie nennen möchte, dass sie für die verantwortlich ist. Das heißt, dieser Anschlag auf Picard und auf Dash ist von ihrem Team gemacht worden. Also sie ist der Anführer dieses Teams. Sie hat es wohl befohlen. Und ihr befohlen wurde es von Kommandeur O. Ja, genau. Das heißt, es ist ihre direkte Vorgesetzte. Und dass das eben so schief gegangen ist, ist eigentlich schon fast ein Karriereende. Also da sagt Kommandeure O auch ganz klar zu Rizzo, wenn da nochmal sowas vorkommen sollte, dann ist sie weg vom Fenster, ja, und droht ihr natürlich auch ganz massiv. Und Rizzo gibt es natürlich dann explizit weiter und sagt, sie hätte ihren besten Mann an die Sache gesetzt, ja, der dann eben, und das ist die zweite Storyline, über die wir gleich reden werden, der dann eben, an
ihren so kleinen Baby
arbeitet. Ja, genau.
wie sie ihn später nennen. Ja. Denn wir lernen, Narek?
Narek, ja.
Genau. Narek hat offenbar auch was mit Jadwash zu tun und ist darauf angesetzt, halt Soji auszuquetschen.
Ja, und da ist es so, dass wir also jetzt die Vermutung haben, dass Kommandeure O, die ja als Vulkanierin ganz offensichtlich operativ angepasst ist, wie auch immer, oder zumindest so auftritt, dass sie wahrscheinlich Romulanerin ist.
Ist sie das?
Ja, kann, so habe ich das. Oder, so verstehe ich das.
Ist sie einfach eine Romulanerin, die da einfach nur undercover ist?
Nein, Romulaner würden niemals im Leben in einem Starfleet, also die würden niemals in der Starfleet-Hierarchie auf diesen Rang aufsteigen. Wie soll denn das passieren? Das geht doch gar nicht. Da müssten sie ja auch erstmal in Starfleet dienen. Also das ist ja, Romulaner waren ja immer die Feinde. Nie im Leben. Also nie im Leben.
Ist halt die Frage, weil Romulaner und Vulkanier kann man ja relativ schwer auseinanderhalten. Vielleicht
ja, das meine
halt,
ich
ist es halt so eine Long-Term-Operation, wer weiß. Oder sie ist halt einfach nur eine Vulkanierin, die halt Moral über den Haufen schmeißt und halt einfach
anderer Weise mit den Romulanern sympathisiert.
Genau.
Ja, also ich vermute, sie ist tatsächlich Romulanerin und tut so, als sei sie Vulkanierin. Ja. Das ist meine Theorie.
Wow, kann ja auch sein.
Ja,
also das ist auch das, so genau, was in der Memory Alpha schon drin steht.
Ach, okay. Ja, was ich hier, und hier lass mich einhaken, ich habe zwei, drei Geschichten, die ich gerne in Bezug auf diese Storyline kurz ansprechen möchte, bevor wir dann jetzt zu der anderen Storyline übergehen. Und zwar zum einen ist natürlich erstmal die Frage, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen zu unserer Mars-Geschichte mit den Androiden. Ich habe auch die Theorie gehört, dass zum Beispiel, das ist nicht meine Theorie, die fand ich aber trotzdem ganz interessant, dass zum Beispiel die Androiden, dass hinter dem Anschlag der Androiden vielleicht die Romulaner stecken könnten, denn die Romulaner haben mitbekommen durch den Tal Shiyar oder den ich krieg die Krise, ich muss mir das irgendwo hinschreiben, also durch den Jadwash, dass die Föderation sie im Stich lassen wird, ja, und hat, um sich quasi zu rächen und eine Art Erstschlag auf die Föderation auszuüben, die Androiden, umprogrammiert und eben diese große Zerstörung auf dem Mars hervorgerufen, als Erstschlag, als Rache, als was auch immer, dafür, dass sie eben diese Hilfe nicht gekriegt haben. Und ein positiver Nebeneffekt aus der ganzen Geschichte war dann auch noch, dass die Androiden und künstlichen Lebensformen verboten worden sind, denn die hassen sie ja sowieso, ja? Also, dass da quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen wurden und das eine der größten Geheimdiensterfolge der Romulaner generell war. Das war eine Theorie, die ich gehört habe, wo ich dachte, okay,
finde ich ein bisschen weit hergeholt. Also, ich würde eher vermuten, also ja, umprogrammiert wurden die da bin ich mir ziemlich sicher, von Jadwash, weil die halt, es kommt ja auch in der Folge raus, Die hassen das Androiden so abgrundtief, dass sie deswegen umprogrammiert haben, obwohl die dabei helfen sollten, ihre eigenen Leute zu retten. Dass halt dieser Hass und dieser Abscheu gegenüber künstlichem Leben halt so tief sitzt, dass sie dadurch halt auch ihre eigenen Leute über die Klinge springen lassen. Das würde auch wunderbar in das reinpassen, wie die Romulaner teilweise auch in DS9 dargestellt wurden. Das wird halt wunderbar in das Gesamtkonstrukt der Romulaner passen.
Also meine persönliche Theorie ist ja, dass der Jadwarsch im Grunde nichts anderes ist als die Sektion 31.
Ja.
Dass also quasi der Jadwarsch, die Bezeichnung Jadwarsch ist nichts als an, also im Grunde ist es Sektion 31 auf
Romulanisch.
Und das würde auch, und zwar der romulanische Teil, also Sektion 31 wissen wir ja, da sind ja alle möglichen Spezies aus allen möglichen, von allen möglichen Planeten und aus allen möglichen Bereichen ja vereint in einer Gruppierung.
Eigentlich
warum
alles
sollte
nur Föderation.
Es nicht. Bitte?
Alles Föderation.
Ja, aber warum sollte, ja, nein, also ich glaube nicht ausschließlich. Als Hauptgruppe vielleicht, ich glaube aber nicht
nee, also
ausschließlich.
Der Sektion 31 ist eine Untergruppierung des Föderationsgeheimdienstes oder ursprünglich mal
ja,
daraus
das,
vorgegangen.
Das soll uns glauben gemacht werden, aber ich glaube Sektion 31 arbeitet viel unabhängiger, als wir das meinen. Eigentlich ist Sektion 31 unabhängig.
Aber zum Schutz der Föderation. Also wenn wir daran denken, wie sie halt gerade auch in der 7. Staffel DS9 dargestellt werden, wo sie ja schon für den Zeit nach dem Dominion-Krieg den nächsten Krieg planen, weil sie halt vermuten, okay, wenn das Dominion besiegt ist, Cardassia wird kein Problem sein, die Klingonen, die kloppen sich eh ständig selber, die brauchen uns auch nicht kümmern. Stattdessen haben wir halt die Romulaner, das wird unser nächstes großes Problem werden. Da müssen wir uns jetzt schon rechtzeitig drum kümmern. Und von dem her glaube ich nicht, dass die da, dass es und dieselbe Organisation ist. Oder dass
dann gibt es zwei verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Die eine ist, dass es die Sektion 31 gibt und der Jadwarsch ist im Grunde das romulanische Gegenpendant dazu. Ja?
Ja,
das ist die eine Theorie. Die andere Theorie wäre, das ist eigentlich das, was ich jetzt gedacht hatte, dass der Jadwarsch im Grunde Teil von Sektion 31 ist. So hatte ich das mir jetzt überlegt. Nee, aber ich meine, da können wir ja, werden wir ja sehen und können wir auch diskutieren. Was aber in der Beziehung sehr, sehr spannend ist, ist ja die Tatsache, dass vielleicht, wenn der Jadwarsch tatsächlich das Gegenpol zu Sektion 31 ist, würde das vielleicht aber auch den Hass erklären in Bezug auf KIs. Denn wir wissen ja, Sektion 31 wird im Grunde von einer KI gesteuert. Das wissen wir aus Discovery. Ja, eine KI, die dann natürlich Berserk läuft. Ja, aber also wenn wir da den Bogen einfach größer spannen, ja, finde ich, gibt es da so viele Ebenen, mit denen man arbeiten kann. Das ist super spannend.
Also zu Zeiten von Discovery wurde Sektion 31 von
ja, aber auch sonst ist ja die Föderation hat ja kein Problem mit künstlichen Intelligenzen, also Hologramme. Ich meine, dass MHN in ihren diversesten Ausprägungen, die es gibt, da gibt es auch in
ja,
der nächsten
natürlich
Episode
sind
das, noch.
Ja, aber das sind ja nicht die Superintelligenzen. Also die sind natürlich schon fortgeschritten, aber es ist ja schon was an diese KI, die wir gesehen haben in Discovery, ist ja schon nochmal was anderes. Ist ja also sehr viel mehr.
Also ich glaube, so mehr. Es ist vor allem halt böse. Also hat halt keinen.
Naja, aber wir wissen ja, aber ich meine, es ist ja auch eine Entwicklung. Also ich meine, Sektion 31 nutzt ja diese KI schon, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte als Haupt.
Nee.
Hilfsmittel.
Die ist doch zerstört worden, mehr oder weniger. Naja, gut. Okay.
Ja, aber davor.
Nicht unbedingt. Ja.
Aber.
Ja, aber davor war ja theoretisch nicht so viel Zeit. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Control schon in Enterprise etabliert wird, aber dafür habe ich Enterprise zu wenig gesehen.
Kommt dann Enterprise nicht vor.
Ja.
Wir können ja jetzt diskutieren, Control hin oder Control her. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, dass aber hier erste Hinweise eben auf Sektion 31 gemacht werden und dass das auch ein softer Einstieg dann für die Sektion 31-Serie vielleicht ist. Also, dass du hier schon so ein bisschen Foreshadowing bekommst auf die eventuell kommenden Serien. Nichtsdestotrotz, ich glaube tatsächlich, hier hat Sektion 31 ihre Hände im Spiel. Also nicht, dass es nur einfach irgendeine romulanische, böse, feines Spionagemacht ist, ja, sondern da ist ein bisschen mehr. Da steht ein bisschen mehr auf dem Spiel.
durchaus möglich, dass Sektion 31 oder Einzelne aus Sektion 31 da eventuell den Romulanern geholfen haben, dass halt die das durchdrehen zu lassen. So hat Roto, oh ja, mein Gott, mit Androiden, die brauchen wir nicht unbedingt. Und wenn halt ein paar Romulaner draufgehen, oh, warum nicht? Das wird so wunderbar in dieses Sektion 31, ja, dann haben wir einen Feind weniger, um den wir uns kümmern müssen. Eigentlich wunderbar reinpassen. Das werden wir, denke ich mal, im Laufe der Staffel rausfinden.
Also das wollte ich zumindest noch mal kurz sagen, weil das waren so zwei, drei Sachen, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Und die Uniform, das ist übrigens auch mir aufgefallen, tatsächlich, weil ich dachte, was haben die denn da für einen Stoff an? Das hat man dann in der Hochauflösung später gesehen. Kommandore und auch Rezo haben ja diese gelben Schulterpartien in der Uniform. Und wenn du da ranzoomst, dann hast du da ganz viele kleine
Deltas, genau wie bei Disco.
Drauf gedruckt quasi, was ich in einen sehr, sehr schönen Touch finde vom Kostüm-Department. Finde ich sehr, sehr toll, sowas. Und was ich auch gehört habe, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, aber das finde ich jetzt immer besser, je länger ich darüber nachdenke. Man hat ja das Besucherabzeichen gesehen, das Picard bekommen hat, als er ja das Hauptquartier betreten hat. Und da ist das Delta auf der Seite liegend. Ja. Das ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen, aber es ist tatsächlich so.
Ausgestanzt, was wir zuletzt oder was wir auch beispielsweise im Trailer für First Contact gesehen haben, im ersten Teaser-Trailer, da kam nämlich auch dieses ausgestanzte Delta vor.
Ja, was ich aber schön fand, war die Begründung, das Delta lag auf der Seite, sprich, es wird nicht abheben, also raketenmäßig in den Weltraum, sondern es bleibt auf dem Boden. Und ich fand diese Interpretation so schön. Da fand ich, ach guck, ja, könnte sein. Ja.
Ja. Also warum, noch mal, warum nicht?
Ja, fand ich eigentlich eine ganz süße Idee.
Genau. Und
also es gibt sehr viele Details, kleine Details. Man könnte diese Episode 100.000 Mal gucken. Ja? Es gibt so viele Details und Referenzen und Easter Eggs und was nicht alles und Zitate und ach Gott. Und ich kann dir auch jetzt schon sagen, wenn wir mit dieser Episode fertig sind, werde ich dann da sitzen und sagen, ach und das hast du vergessen und das wolltest du noch ansprechen und ach verdammt. So wird es uns allen, glaube ich, gehen.
Deswegen
lohnt es sich, alle PK-Podcasts zu hören, die jetzt neu ins Leben gerufen werden.
Ja, aber das Schöne ist, wir können dann ja auch in der nächsten Episode noch wieder auf die letzte zurückgreifen.
Ja, denn das stimmt.
Es gibt ja überall Anknüpfungspunkte, das ist ja das Schöne an einer durchgehenden Story. Auf dem Borg-Kubus verbringen wir einige Zeit, aber
So richtig viel passiert eigentlich
nicht. So wirklich viel Interessantes passiert halt nicht. Also Sochi versucht halt, Narek halt auszuquetschen, kriegt aus ihm aber irgendwie nichts heraus. Er sagt, I'm a very private person mit einem wunderbaren britischen Akzent.
Ja, und umgekehrt versucht er, sie auszuquetschen, kriegt aber auch nicht wirklich was raus.
Genau, kriegt er auch nicht wirklich was raus. Wir lernen, dass an Bord des Kubus halt Borg-Technologie halt exploited wird vom Romulan Free State.
Also ich liebe das,
nicht mehr das
wenn
Romulan
wir so
Star
sprechen.
Empire, sondern Romulan Free State.
Übrigens, man sieht auch das Logo der Romulaner, die haben ja diesen Adler, ja, und der halt im Originallogo, wie wir das kennen aus den bisherigen Serien, hält er in den Klauen rechts und links jeweils einmal Romulus und einmal Remus und in dem neuen Logo hält er in den Klauen nichts mehr.
Ja.
Weil ja Romulus und Remus zerstört wurden, auch sehr, sehr schön, auch ein super tolles Detail. Wäre mir auch nie aufgefallen, hätte das nicht einer geschrieben. Ich sag's gar nicht.
Mir ist es ehrlich gesagt nicht aufgefallen, ich habe die Folge dreimal gesehen.
Ja, also sowas finde ich aber ganz großartig und da denke ich mir immer so, also entweder ist es ein ganz, ganz krasser Fanboy oder er hat die Folge 17.000 Mal gesehen oder ich bin einfach blind.
Naja, und die Romulanische Republik oder eben auch Romulan Free State ist wohl auch wieder eben bisher Beta-Canon gewesen und damit jetzt dann Canon. Mhm. Also in Star Trek Online konnte man sie schon länger spielen.
Wir sehen ja übrigens auch, das hatten wir auch im Trailer, dieses Schild, wo ja steht, so und so viele Tage, keine Assimilation mehr. Ja, also so wie es ja auch diese Schilder gibt, so und so viele Tage, kein Arbeitsunfall mehr. Und wenn man diese Tage hochrechnet, sind das wohl 16 Jahre.
Ja.
Was ja mit diesen Zeiten, die wir haben, von wegen 14 Jahre PK in Rente und bla und blub und Supernova und so, ja auch wirklich Sinn ergibt.
Genau, also auf jeden Fall, dieser Kubus ist offenbar vor der
Supernova.
Vor der Supernova kaputt gegangen, weil irgendwie die Technobubble an, Submatrix kollabiert ist und wir lernen halt, dass das
was Kollektiv zeitlich wohl auch mit der Rückkehr der Voyager zusammenpassen würde.
Genau. Und da ist die Frage, ist das vielleicht die Konsequenz des Viruses?
Mit der Rückkehr der Voyager passt das überhaupt nicht zusammen. Weil da liegen,
es geht
4 Jahre oder sowas liegen, glaube ich, dazwischen.
Ach so, dass damals das kollabiert ist, der Kubus halt noch aktiv war und erst 4 Jahre später halt die Romulaner das Ding übernommen haben. Ja, das kann passen.
Dass das die Konsequenz des Virus ist.
Also es geht halt einfach darum, dass das, genau, dieser Kollaps und außerdem, was ich noch ganz interessant fand an diesem Geschichtsstrang, ist die sogenannte Grey Zone. Also, dass es halt eben tatsächlich Bereiche auf dem Kubus gibt, die halt noch nicht von den Romulanern übernommen wurden, wo halt zum Teil noch aktive Borg-Technologie ist.
Ja, und laufen dann da noch Drohnen rum oder was?
Rumlaufen tun sie ja anscheinend größtenteils nicht mehr.
Eben.
Sie befinden sich halt in Stasis, aber auf einem Borg-Kubus sind nicht nur die Drohnen das Gefährliche. Das lernen wir auch in verschiedenen, in verschiedenen Voyager-Folgen im Endeffekt. Es gibt quasi auch so ein bisschen die Möglichkeit wohl, dass so ein Kubus selbst so eine Art Selbstverteidigungsoptionen hat.
Ja,
zudem wohl halt auch allein die Assimilation von nicht assimilierten Lebewesen auf diesem Kubus gehört.
Genau, weil die Nanosonden sind ja autonom. Das lernen wir in Voyager 502 Drone spätestens, wo halt ein paar Nanosonden in mobilen Emitter des Doktors reingebeamt werden und denen halt sofort anfangen zu assimilieren, und wenn da halt irgendwo ein paar Nanosonden noch rumkrabbeln und du die halt abkriegst, dann neues Gewebe, nicht Borg. Okay, assimilieren. Von dem her, da wird es halt ganz gut reinpassen. Wir lernen auch, die Romulaner haben einen Drang für Drama offenbar.
mit einem Romulaner, der einen Irokesenschnitt hat, wo ich dachte, geil.
Und die müssen halt so kleine Dinger tragen. Jeder, der mal irgendwie was mit Kerntechnik auf der Erde zu tun hat, erinnert an Dosimeter.
Mhm. Ja, das ist ja das, was TJ meinte mit graue Zone, wo ja dann eben gesagt wird, also sie arbeiten in der grauen Zone, aber wenn dann eben dieses Ding grün leuchtet beziehungsweise rot leuchtet, dann solle man doch rennen.
Ja, und geh nicht aus deiner designierten Work Area weg und dies und das und das und das.
Genau. Und
und ich dachte noch
grün,
so, wohin sollst du denn dann rennen? Weißt du?
Naja, raus aus dem grauen Bereich.
Ja, super.
Aber was wichtig ist, ist tatsächlich, grün ist hier die Farbe von Gefahr.
Ja.
Es geht ja eben genau darum, Romulaner haben ja wie Vulkanier grünes Blut. Und diese Interpretation geht in die Richtung, bei uns ist die Farbe des Blutes ein Zeichen von Gefahr, nämlich rot. Und eben genau deswegen ist bei den Romulanern grün Farbe für Gefahr.
Habe ich
deswegen
mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber
Gerät,
er gibt wirklich Sinn.
Deswegen blinkt dieses Gerät grün, wenn es Gefahr anzeigt.
Klingt plausibel. Warum nicht? Ich meine, das sieht man ja auch allein auf der Erde sehen wir es schon manchen. Ich meine, in Europa, Nordamerika ist so 13 die Unglückszahl, in anderen Ländern sind es andere Zahlen. Das kennen wir aus anderen Bereichen von der Erde her. Also warum nicht? Und auch so grün Zeichen der Gefahr, sowohl die Farbe der Romulaner als auch die Farbe der Borg in Star Trek, also die dominierende Farbe in Interface-Design und allem, ist halt auch grün bei beiden Spezies. Ist auch ist ja nicht so wenig, was da überall grün leuchtet.
Ja, das war ja auch im ersten Trailer so irritierend, dass da eben die
das Forcefield blau war.
Das Forcefield noch blau war, genau.
Ja.
Was dann ja grün wurde. Und der Borg-Kubus wird halt um alles an Technologie erleichtert, was man halt da rausholen kann.
was sich verkaufen lässt.
Genau, ja, ich frage mich halt, an wen die verkaufen, aber.
Och du, die also, Ferengi interessieren sich garantiert dafür.
Ja, gut, okay, das stimmt.
Also da mache ich mir.
Vielleicht auch an einen. Ach verdammt, tut mir leid, ich bin heute Abend irgendwie so vergesslich. Wie heißt der Hersteller, der von den Androiden, der Data verklagt hat? An einen Bruce.
Bruce Maddox.
Bruce Maddox vielleicht auch, man weiß es nicht.
Hm. Also, dass sich das verkaufen lässt, ist plausibel, weil wir wissen ja, außerhalb der Föderation wird noch sehr, sehr viel mit Geld, goldgepresstes Latinum, gemacht. Von dem her ist es durchaus plausibel. Man redet auch konsequenterweise nicht von Ex-Drohnen oder Borg, sondern sind die Ex-Bees.
Mhm.
Man behandelt die mehr oder minder
die Namenlosen, ja.
Genau, die Namenlosen, ja. Schlachtvieh. So.
Wobei halt eben auch die Namenlosen wohl vor allem sich darauf bezieht, dass es halt Spezies sind, die den Examinierenden unbekannt sind.
Ja,
also wenn
man hätte
natürlich
sagen können, Spezies 58 39 11 oder sowas, wenn man sich nach den Borg-Kriterien richtet, aber ich meine, das
ja, aber selbst das, also es klingt auch so ein bisschen so.
Vielleicht ist
so,
das Buch auch einfach zu beschädigt dafür, dass man
genau,
halt
dass sie
Datenbank
gar nicht an die
nicht
Datenbanken groß rankommen.
Ja.
Genau.
Naja, aber offensichtlich ist er nicht beschädigt genug, damit man nicht zum Beispiel Sprachdatenbanken erfassen könnte, denn, das sehen wir ja dann später, Soji verabschiedet sich ja von einem Namenlosen, dessen Spezies man nicht kennt, bitte?
Sie
Nein, das ist nicht Romulanisch.
Nicht?
Ich habe auch gedacht, es ist Romulanisch, aber, und da greife ich jetzt vor, es tut mir leid, der Trailer sagt, es ist nicht Romulanisch. Für okay. Nächste Woche. Ja.
Diese Szene wird auch nächste Woche nochmal relevant. Da merken wir halt auch, dass Soji da offenbar halt mehr weiß, was halt auch wunderbar, und diese Sprache, von der niemand anders offenbar jemals was gehört hat, zumindest vor den Umstehenden nicht, dass sie da halt doch sehr, sehr großes Wissen hat, was halt auch so typisch Android.
Ja, wobei ich ja auch finde, dass Soji einfach so dargestellt wird, dass sie eine sehr große Sprachaffinität hat. Sie spricht ja auch Romulanisch, ja. Und dann hat sie ja auch übrigens, man sieht verschiedene Spezies auch übrigens auf diesem Borgwürfel rumlaufen, was auch sehr spannend ist.
Und auch Trillen viele,
und Andorianer.
Und Ex-Drohnen auch.
Ja, ja. Also es ist schon, das ist schon sehr, sehr spannend. Aber genau das. Und was ich aber sehr schön finde, ist eben, dass sie sich überhaupt von diesem namenlosen Kadaver, muss man ja dann sagen, verabschiedet und ihm dann eben sagt, jetzt, also du bist jetzt frei, mein Freund, oder irgendwie so ähnlich.
Mhm.
Also die Empathie zu besitzen, das zu machen, weil in dem Moment ist ja ganz klare Empathie, die hier gezeigt wird. Und Narek, der dann auch nochmal eingeblendet wird und da wirklich sehr überrascht reagiert. Und ich weiß nicht, ob er überrascht reagiert, weil sie so empathisch ist. Das ist ja das, was du als erstes denkst. Vielleicht reagiert er aber auch so überrascht. Das werden wir ja nächste Woche sehen, wegen der Sprache. Ich weiß es nicht. Es ist aber zumindest sehr, sehr interessant, dass wir diese Szene überhaupt bekommen. Denn ich fand bisher, dass Soji recht kühl und kalkulierend wirkte. Im Vergleich zu Dash zum Beispiel. Ich fand, Dash wurde als sehr warm dargestellt, während Soji doch mehr so kühl und kalkuliert gezeigt wurde. Und das ändert sich jetzt
so
ein bisschen.
Hart auf die Zunge beißen.
Ja, weil Episode 3 wahrscheinlich, ja, kann gut sein. Aber ich finde, dass diese Szene halt jetzt hier schon so ein bisschen naheliegt, dass sie vielleicht dann doch nicht ganz so kühl und kalkulierend ist, wie man das bisher gedacht hat. Ja, wir werden nächste Woche nochmal drüber reden.
Genau, so nächste Woche werden wir einiges noch.
Und dann, Marcel, dann bist du endlich wieder auf dem gleichen Stand wie wir alle.
Ja, ehrlich gesagt, ich freue mich drauf, dass ich dann mir halt nicht mehr auf die Zunge beißen muss, weil ich halt auch niemanden mehr spoilern kann dann.
Ja.
Weil ich habe das auch diese Woche im Büro gehabt, wo dann Leute auch mal Arbeitskollegen, ach ja, und was könnte und was passiert, wo ich so, du bist so meilenweit entfernt von der, ja. Wie es ist, aber.
Ja, übrigens, ja. Was ich sehr schön fand, dass ich ja das bestätigt habe von letzter Woche, als ich noch meinte, dieses You Fix Broken People ist vielleicht, wie sagt man, wortwörtlicher zu nehmen, als man eigentlich meint. Und offensichtlich ist es ja so, weil sie fixen ja broken people, ja. Also sie nehmen sie ja wortwörtlich auseinander, ja. Fixen natürlich, okay, also Fragezeichen, aber zumindest schrauben sie es auseinander, ja.
Genau, wir lernen
zurück
halt
bei Narek.
Genau, so, genau, wir sind bei Narek. Er hat dann halt das Gespräch mit seiner Schwester, wo er sie halt noch so aufzieht, so ja, hier diese runden Ohren und schrecklich und sie spielen halt dieses übliche, wir sind Geschwister, haben uns nicht lieb, aber können doch nicht untereinander, Spielchen und lernen halt, okay, sie wird vorbeikommen und dann halt die Mission persönlich überwachen und
also sie macht ihm Druck, auch, genau
sie macht ihm Druck und wie sie ihm Druck macht, werden wir dann in der kommenden Woche sehen.
Okay, übrigens hier fand ich auch ganz spannend, weil Narek hat ja zu Sochi gesagt, dass ja vor einem Jahr sein Bruder gestorben ist. Und da ist auch meine Frage, gibt's den Bruder überhaupt? Hat er eigentlich in Wirklichkeit von seiner Schwester geredet? Also, wenn man sowieso schon über seine Geschwister lügt, dann ist der Geschlechtswechsel wäre ja auch nicht unbedingt das so unrealistisch. Oder gab es diesen Bruder wirklich und sind deshalb beide motiviert? Also, sind so viele offene Fragezeichen, ja. Ich hätte jetzt gedacht, er redet von seinem Bruder, aber in Wirklichkeit meint er seine Schwester. Aber naja, wir werden sehen. Das sind nur so Kleinigkeiten, die mir durch den Kopf gingen, als die beiden sich unterhielten.
Nächste Woche, die Episode wird dann heißen The End is the Beginning. Mhm. Und da werden wir dann ein bisschen mehr erfahren, werden dann auch Hugh das erste Mal sehen und ja, wird interessant. Was zu beachten ist, die Episode 103 hat die Production-Nummer 102B. Also gehört offiziell noch zur zweiten Episode. Das heißt, nächste Woche wird noch keine Jonathan Frakes-Folge sein. Das wird nämlich
das
erst
erklärt
die Folge
aber auch, warum wir die ersten drei
Warum wir die ersten drei bekommen. Folgen ja. gesehen haben, genau.
Genau. Und nicht nur die ersten paar zwei. Huch.
Okay, das
hier fallen schon random Dinge runter.
Die drei ist quasi noch von Hanel Culpepper.
Genau. Und vier und fünf sind dann erst von Jonathan Frakes.
Mhm. Mhm. Ja. Irgendwelche Infos zu. Naja, wie auch immer. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich wollte noch mal kurz auf den Titel von dieser Folge eingehen. Also da heißt ja Karten und Legenden beziehungsweise Maps and Legends und Legenden, wie wir vermuten, ja eigentlich als Erklärung zur Karte, weil ja Erklärungen zu Karten Legenden genannt werden.
Mhm.
Natürlich ist ja auch eine Doppeldeutigkeit drin, klar. Warum Karten und Legenden? Also wird hier uns quasi eine Karte für die Serie schon an die Hand gegeben? Oder ich weiß es nicht. Also ich finde irgendwie diesen Folgentitel nicht ganz so selbsterklärend. Oder habt ihr da eine Interpretation?
Nö.
Also man kann es sicherlich so sehen, dass halt so die Staffel vor uns ausgelegt wird. Denn es werden ja hier einen ganzen Haufen Sachen.
Ja, Storylines einfach begonnen. Genau, richtig.
Weil wir lernen halt, da gibt es irgendwie noch was Mächtigeres als den Tai Shi'a. Der hat offenbar Teile der Föderation unterwandert. Wir lernen halt Stückchen mehr, dass halt Bruce Maddox halt ein bisschen mehr gemacht hat, wo wir halt auch vieles noch nicht wissen, weil es halt unter Verschluss ist. Und von dem her kann man das natürlich sehen, also hey, hier, wir mappen euch mal die
potenziellen Storylines der Season, ja.
Genau, oder der ganzen Serie eventuell.
Ja. Geben euch eine Legende mit an die Hand, die aber leider nur ein bisschen erklärt und nicht alles.
Genau, und gerade wenn man halt auch so auf Discovery guckt, wo halt auch teilweise die Folgentitel dann so schon Foreshadowing auf die nächsten Episoden waren, hat man sich garantiert was dabei gedacht. Wie viel man sich dabei gedacht hat, werden wir dann erst im Laufe der Staffel, denke ich mal, lernen.
Erfahren, ja. Übrigens hier nochmal ein Rückbezug zu letzter Woche, weil ich ja gesagt hätte, ich glaube, dass die Queen of Hearts Karten von Data ja entweder Q oder aber die Borg Queen sein könnten oder aber eventuell potenzielle Love Interests. Was es aber auch sein könnte, die Theorie habe ich nämlich auch gehört, jetzt die rumgeisterte im Netz und die ich auch ganz schön fand, dass die Queens, also die Damen, ja, vielleicht 5 geschaffene Androiden sind, weil die werden ja immer im Paar geschaffen, ja. Dass es vielleicht noch, dass es insgesamt mal 6 gegeben hat, jetzt ist ja Dash tot, dass also im Grunde noch 5 übrig sind. Weil es wird ja auch immer gefragt, wo sind die anderen, wo sind die anderen? Offensichtlich gibt es ja andere. Die Theorie fand ich auch ganz schön. Da ist natürlich dann nur die Frage, wieso sollte das bei Picard im Traum auftauchen, weil der hat ja keine Ahnung davon. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht gibt es so eine Art Foreshadowing durch Borg-Technologie, Fragezeichen, ich weiß es nicht. Das könnte eine Erklärung sein, aber ja. Also das war auch noch eine Theorie, die ich gelesen hatte, wo ich dachte, ach, auch ganz spannend.
Werden wir...
werden wir doch alles sehen, ich weiß.
Ja, also ich kann nur sagen, in Folge 103 werden wir davon relativ in Bezug auf diese Sache nicht erleuchten. Warten wir halt einfach ab. Eure Theorien, wenn ihr welche habt, schickt sie uns einfach. info@trackgasm.de oder @trackgasm auf Twitter.
Wir freuen uns auf jeden Fall über jegliche Form von Feedback. Und wenn ihr wollt, dass wir in der nächsten Folge das vielleicht anders machen oder ihr überhaupt einen Kommentar zu unserem Modus habt, auch gerne.
Also wir sind ja selber dabei, noch ein bisschen rauszufinden, wie das für uns am besten funktioniert. Wir wollten ein bisschen weg von dem detaillierten Nacherzählen und einfach hinzu, wir erwähnen Dinge, die uns in den Szenen aufgefallen sind, ja, aber wir versuchen auch uns ein bisschen mehr so auf die Gesamtstoryline zu konzentrieren, was natürlich oft daran scheitert, dass mir in dem Moment dann alle Details einfallen, die ich noch erwähnen wollte, aber ihr seid ja geduldig. Aber dass wir da versuchen, so ein bisschen mehr so in die Allgemeintheorien und in die Gesamtstory-Arcs reinzugehen, anstatt eben peu à peu nachzuerzählen. Das versuchen wir jetzt zumindest. Und wenn ihr da aber noch Tipps oder Ideen habt oder so, gerne an uns. Also ich meine, wenn ihr sagt, nö, ihr wollt eine peu à peu detaillierte Nacherzählung, machen wir auch das, haben wir kein Problem mit. Ich meine, aber guckt mal, es sind jetzt schon fast 2 Stunden und wir haben wirklich nur über die Gesamtstory-Arcs gesprochen.
Genau, weil diese Episode gerade, die Picard-Storyline hatte an so vielen Stellen so viele kleine Details, die halt wichtig sind, wo man halt die ganzen Anknüpfungspunkte finden muss. Das wird, glaube ich, dann im Laufe der Staffel dann ein Stück weit auch wieder weniger werden, weil man halt mehr auf das aufbauen kann, was wir halt schon gesehen haben und weniger Rückbezüge dann sicherlich im Laufe der Zeit auch auf die Vergangenheit sieht. Nächste Folge wird es nochmal viele Rückbesinnungen auf die Vergangenheit geben und damit entlassen wir euch dann, bedanken uns fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao!
Tschüss. Ciao.